Deutschlandfunk Kultur heute.
Wie werden wir uns, kann man das schon abschätzen, an die Pandemie erinnern? So wie an die Anschläge aufs World Trade Center oder so ähnlich wie an ein Kriegserlebnis?
Naja, die Differenz zum Anschlag auf das World Trade Center ist, dass es da eindrucksvolle Bilder, beeindruckende Bilder von schrecklicher Eindruckskraft gegeben hat. Das ist in diesem Fall ja nicht so. Allenfalls wird man vielleicht leere Straßen zeigen, aber leere Straßen gibt es immer mal wieder. Das heißt sozusagen, es ist ein eher bilderloses Erinnern. Es ist ein Erinnern daran, dass wir in unserer Bewegungsfreiheit sehr stark eingeschränkt waren, dass das möglicherweise sehr lange gedauert hat und derlei mehr. Aber welche Bedeutung diese Erinnerung hat, das ist im Augenblick noch nicht wirklich absehbar, sondern das hängt vom weiteren Verlauf ab, nicht? Also wenn wir uns vorstellen, das zieht sich noch bis weit in den Sommer hinein, dann wird es eine Erinnerung sein, dass wir unsere auch Mentalitäten verändert haben, unsere Wahrnehmung der Welt, unsere Art des Wirtschaftens und vieles andere mehr. Wird es nach Ostern, jedenfalls in Deutschland, abflauen, dann wird man sich daran erinnern, dass es eine tiefe Zäsur dargestellt hat, aber danach ging es dann eigentlich wieder so weiter wie vorher. Das ist im Augenblick noch offen, nicht? Ja. Mentalitäten, sagen die französische Analschule, sind die Gefängnisse der langen Dauer. Also die ändern sich sehr schwer. Insofern kann es durchaus sein, dass das sozusagen irgendwie registriert wird und keinen großen Einschnitt darstellt.
Wenn wir mal über uns nachdenken, in Ihrem Buch Die Deutschen und ihre Mythen, da haben Sie untersucht, wie die nationale Identität konstruiert ist. Da gehören so Sachen wie die Varusschlacht dazu, der Rhein, Friedrich II. Vielleicht, das Wirtschaftswunder nach dem Zweiten Weltkrieg. Allesamt aufgeladene Begriffe. Derzeit hält uns vielleicht der Glaube an den Mythos deutscher Sorgfalt und damit auch irgendwie Unverwundbarkeit halbwegs aufrecht. Glauben wir deshalb, dass es bei uns nicht so schlimm wird wie bei den anderen?
Naja, Herr Spahn hat ja gestern, glaube ich, gesagt, was im Augenblick herrscht, ist die Ruhe vor dem Sturm. Das heißt, wir können uns nicht sicher sein, ob nicht in den nächsten Tagen auch bei uns die Zahlen nicht unbedingt der Infizierten, sondern der Toten hochschießen. Das macht ja im Augenblick die wesentliche Differenz zu anderen Ländern aus. Nicht nur der zeitliche Abstand, sondern dass in Deutschland die Zahl der Toten deutlich niedriger ist. Und wenn man mal davon ausgeht, dass das nicht ein statistisches Ereignis unterschiedlicher Messung ist, sondern tatsächlich wirkt, dann ist das schon ein gewisser Beweis für die Leistungsfähigkeit und die Robustheit des deutschen Gesundheitssystems, für das dieses Land natürlich auch ordentlich Geld ausgibt. Und man kann dann sozusagen mit einem gewissen schwäbischen Gestus sich zurücklehnen und sagen, na, da hat sich diese Investition dann doch gelohnt. Nicht? Das muss man aber sehen, wie sich das entwickelt. Jedenfalls, wenn es so bleibt, wie sich es im Augenblick darstellt, dann könnte möglicherweise Deutschland eine Vorreiterrolle, beispielhafte Position einnehmen.
Ist das wichtig, jetzt gerade in einer solchen Krise solche Erzählungen auch aufrechtzuerhalten? Sie haben gerade selber gesagt, wir wissen eigentlich gar nicht ganz genau, ob diese Erzählung einen soliden Boden hat. Aber erstmal ist es natürlich auch eine Erzählung, die uns Hoffnung gibt.
Naja, wie die Erzählung am Schluss aussieht, das ist schwer zu sagen, nicht? Die Betrachtung der Varusschlacht hat sich ja auch immer mal wieder verändert und derlei mehr, um die Betrachtung von Barbarossa, ob das jetzt sozusagen wirklich erwarten darf, dass er zurückkehrt oder nicht. Auch das ist sozusagen noch eine Erzählung im Fluss. Aber die Funktion solcher Erzählungen ist natürlich sozusagen so etwas wie Gewissheit, Sicherheit, Deutung der Ereignisse herzustellen, uns nicht allein zu lassen. Mit Ängsten und Bedenken und Ungewissheiten, sondern so ein bisschen auch Zuversicht, Selbstvertrauen, Vertrauen auch in andere zu erzählen. Ich glaube, das ist in der gegenwärtigen Situation auf der psychologischen Ebene jedenfalls ein durchaus therapeutisches Element und kann vielleicht in einer Situation, in der man sich sonst auf sich allein zurückgeworfen fühlt und in der Regel ja auch allein ist, vielleicht mit den engsten Familienangehörigen eine Hilfe sein, mit einer gewissen Zuversicht in die Welt zu schauen.
Aber hat eine solche Krise und die Erfahrungen, die wir darin machen, sicherlich auch die Traumatisierung, die Menschen erleben, die Kraft, Erzählungen und Identitäten tatsächlich so durchgreifend zu verändern, dass wir, je nachdem, wie die Krise nun weitergeht, auch nochmal neu über so Dinge wie Fortschritt, über Technik und über Medizin nachdenken?
Ja, vermutlich. Also solche Herausforderungen sind auch so etwas wie eine große grundlegende Evaluation des Selbstverständnisses unserer Art von Vor- und Fürsorge. Was man sicher heute schon sagen kann, ist, dass, wenn ich das mal zuspitzen sagen darf, die Herrschaft der Betriebswirte nach dieser Krise nicht mehr dieselbe sein wird wie vorher.
Da sind Sie sich also sicher?
Just in time, ja doch, just in time, sozusagen Lieferketten, die im Prinzip keine Puffer haben und derlei mehr. Das werden sich die Unternehmen doch einmal sehr genau überlegen, ob sie das so machen wollen, so machen können. Auch die Auflagen des Staates im Bereich der kritischen Infrastruktur und dem Vorhalten von allen möglichen Materialien, die man hierfür braucht. Auch das wird alles nochmal auf den Prüfstand kommen. Also insofern glaube ich, dass es auch sozusagen im Bereich der operativen Politik eine ständige Beobachtung und Evaluierung von Maßnahmen gibt, bei denen man sich gut aufgestellt fühlt und auch anderen, bei denen man sich schlecht aufgestellt fühlt. Sicherlich wird auch nach dem Zirkus, der um die Frage des Abiturs, Absage, Verschiebung und was auch immer stattgefunden hat, bestimmte Dimensionen des föderativen Systems nochmal diskutiert werden und derlei mehr. Also solche Krisen sind ja immer auch so etwas wie ein Stresstest auf die Leistungsfähigkeit des Systems, der Administration, der Maßnahmen, die man getroffen hat. Und das findet schon im Augenblick eigentlich begleitend statt. Wobei, auf den Anfang unseres Gesprächs zurückzukommen, sicherlich der Stress in Deutschland geringer ist, Vergleich etwa Frankreich, da insbesondere Elsass, aber auch Italien und Spanien. Das sind wohl die Bezugspunkte, die uns vor allen Dingen beschäftigen im europäischen Rahmen. Was die Amis und ihr genialer Präsident Trump da gemacht haben, das wird man jetzt nicht unbedingt selber als Vergleich für sich heranziehen, sondern das wird wohl unter politischer Dummheit abgeheftet werden.
Wenn wir nochmal ganz kurz vom Bereich der Betriebswirtschaft aufs große Ganze kommen, also könnten wir vielleicht auch einen neuen Begriff von Optimierung bekommen, der ja jetzt im Wesentlichen darauf gemünzt war, mit möglichst schlanken Strukturen alles zu schaffen?
Na, ich denke jedenfalls, dass dieser Schlankheitswahn jetzt doch auch seine Bulimie-Seite gezeigt hat, also relativ hohe Kosten. Und das wird sich sicherlich von Unternehmen zu Unternehmen anders darstellen, auch im Hinblick auf die Länge der Lieferketten und ihre Verwundbarkeit. Aber das alles wird sicherlich noch einmal auf den Tisch kommen. Und auf den Tisch kommen wird auch, wie es passieren konnte, dass so schnell Grenzen geschlossen wurden, wiewohl doch klar ist, dass eigentlich es eine sehr starke Vernetzung innerhalb Europas gibt. Also im Hinblick darauf, dass München und Mailand sehr viel enger zusammengewachsen sind, einen Wirtschaftsraum bilden, Frankfurt, Stuttgart, Paris und derlei mehr. Und dass man sich dann überlegen muss, wenn man Quarantänekonstellationen und Grenzschließungen betreiben will, dass man dann intelligentere Grenzlinien braucht, vielleicht die Außengrenzen des Schengen-Raums, als das, was wir jetzt gemacht haben.
Dankeschön. Der Politikwissenschaftler Herfried Münkler über die Pandemie und über ihre Folgen für die kollektive Selbstbetrachtung und unseren Blick auf die Welt. Dankeschön.
Gerne.